machen, 2 Wochen. Und das Thema heißt Erhoben. Und es ist nach dieser Bibelstelle in 2. Chronik 15, Vers 7. Und da steht: Ihr aber seid getrost und lasst eure Hände nicht sinken, denn euer Werk hat seinen Lohn. Ihr aber seid getrost und lasst eure Hände nicht sinken, denn euer Werk hat seinen Lohn. Herr Jesus, ich bitte in Jesu Namen, dass du uns hilfst, o Vater, dein Wort so zu hören und so zu predigen, o Vater, dass es unsere Herzen berührt. Ich bitte, Vater, dass du zu uns redest heute. Und ich danke dir dafür in Jesu Namen. Amen. Genau, ich möchte heute über den ersten Teil dieser Bibelstelle predigen. Und da steht: Ihr aber seid getrost und lasst eure Hände nicht sinken. Wir kennen doch alle diese Zeiten, dass wir Trost brauchen. Zeiten, wo es uns nicht gut geht. Und bei kleinen Kindern kann man es ganz arg sehen, wenn irgendetwas passiert ist, sie haben sich gestoßen, sie sind gefallen oder irgendetwas, dann fangen die an zu schreien. Und wenn sie schreien, dann sieht man direkt, muss man nur beobachten, und dann sieht man, wenn die Kinder schreien, dann sehen die Mütter und die Väter, die gucken dann direkt so, ist das mein Kind? Und wenn es das Kind ist, wenn es das eigene Kind ist, dann geht man schnell hin und dann tröstet man das Kind. Und es ist, ja, Kinder brauchen Trost, aber nicht nur Kinder, auch Erwachsene brauchen Trost. Auch wir, aber wir zeigen das vielleicht nicht so, wie Kinder das zeigen. Wir, Sachen passieren im Leben, wir gehen durch Zeiten und irgendwie spüren wir im Herzen, dass das irgendwie nicht gut ist. Aber auch weil wir es nicht so äußerlich zeigen, kommen dann auch nicht direkt Leute, um uns zu trösten. Und wir brauchen Trost. Der Heilige Geist, sagt die Bibel, ist unser Tröster. In Johannes 14, Vers 16, da steht: Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, der bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und sie kennt ihn nicht. Als Jesus die Erde verließ, hat er ein Versprechen gemacht. Er hat gesagt: Ich werde euch nicht als Weisen zurückbleiben lassen. Nein, ich werde etwas tun, damit ihr Trost empfangen könnt. Ich werde einen anderen Tröster schicken. Und das Wort, das hier benutzt wird, ist Allos, Parakletos, griechisch. Und das bedeutet eine andere, aber andere genau wie er ist. Ein anderer Tröster, genau wie Jesus früher da auf Erden war und getröstet hat und Leute begegnet hat. Genauso wird er einen anderen schicken. Und das ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist wird kommen. Der Geist der Wahrheit wird uns in die Wahrheit leiten. Und durch den Geist der Wahrheit werden wir Gott wahrnehmen. Und da steht hier: Aber die Welt kann ihn nicht empfangen, denn sie sieht ihn nicht und sie kennt ihn nicht. Es ist wichtig zu verstehen, dass dieser Trost, die ein Christ empfängt, ist einzigartig, weil es von Gott, der Tröster, selbst kommt. Von Gott, der uns trösten will und genau weiß, wie unsere Herzen ist. Er weiß genau, wie unsere DNA, wie wir gemacht worden sind. Und deswegen weiß er auch genau, was wir brauchen, um diese Trost zu empfangen, die wir brauchen. Das Wort hier, Parakletos, ist ein Tröster, aber man sagt auch Beistand. Er ist wie ein Rechtsanwalt, wie ein Helfer, wie einer, der uns zur Seite steht und mit uns durch diese Situationen geht, wodurch wir gehen. Einer, der uns wirklich versteht. der wirklich weiß, wie es um uns geht. Und deswegen, wenn der Heilige Geist tröstet, dann werden wir wirklich getröstet. Gott sagt hier, seid getrost und lasst eure Hände nicht sinken. Und jetzt geht es um diesen zweiten Teil, dann da steht, wir sollen unsere Hände nicht sinken lassen. Die Hände emporzuheben ist ein Zeichen von Hingabe. Also wenn wir, manchmal sieht man, wenn auch bei kleinen Kindern, wenn du sie rufst und dann sagst du, komm hier, und dann hebst du, dann machst du die Hände auf, damit sie kommen. Und so können wir, wenn wir unsere Hände emporheben, dann ist es so wie eine, Herr, hier bin ich, Herr, ich gebe mich hin. Wir sehen auf Rockkonzerte oder auf Konzerte überhaupt, sehen wir, dass automatisch die Hände hochgehen. Die Leute, die fangen an, die Hände emporzuheben. Es ist ein Zeichen von, so ich bin nicht mehr geschlossen, aber ich öffne mich. Ich öffne mich für das, was auf mich zukommt. Es ist eine Form von Anbetung oder ein Zeichen von Anbetung. Deswegen in unseren Gottesdiensten sieht man oft, dass Menschen die Hände heben. Ich weiß noch, als ich zum ersten Mal in einen charismatischen Gottesdienst kam, so in einen Pfingstgottesdienst, dann war das total fremd. Und dann habe ich gesehen, dass die Leute so standen und ihre Hände so emporgehoben haben. Und dann habe ich mir das angeschaut und dann habe ich gesehen, wow, aber sie empfinden etwas, was ich auch gerne hätte. Und ich weiß noch, das erste Mal, als ich meine Hände gehoben habe, erstens habe ich so geguckt, ob Leute nicht gucken. Und dann habe ich gesagt, okay, und jetzt versuche ich es. Und dann habe ich meine Hände so gehoben. Und irgendwie, ich war so, ich hatte das Gefühl, alle Leute gucken mich jetzt an und fühlte mich irgendwie nicht wirklich frei. Und dann habe ich gesagt, Winston, keine schau dich an und wenn du es tust, dann tust du es für Gott. Dann ist es eine Gebetsform, dann ist es eine Form, um ihm anzubeten, so entweder gar oder gar nicht. Und dann habe ich meine Augen geschlossen und ich habe einfach meine Hände ganz hoch emporgehoben. Und da kam so eine Form der Freiheit, so eine Hingabe Gott gegenüber. Wenn wir unsere Hände heben, zeigt es von Hingabe, von Anbetung, aber es zeigt auch von Sieg. Seid ihr mal zu einem Fußball, Spiel gegangen und dann irgendwann, und gerade wenn es die eigenen Kinder sind, ne, so, als der Tim noch klein war, dann sind wir öfters, waren wir öfters da beim Fußball, so am Rande haben wir da gestanden. Und wenn er da etwas Gutes getan hat, dann geht man automatisch, ja, das ist mein Sohn. Und man freut sich. Und wenn die Mannschaft, die deine Lieblingsmannschaft ist, ne, wenn die spielt, Rainer, wenn Schalke spielt, dann weißt du, dann freust du dich, weil es ist so, und ich weiß, Tim ist Werder Bremer Fan, und ich weiß, ich bewege mich jetzt auf glattem Eis, aber wenn die Lieblingsmannschaft spielt und sie machen ein Tor, dann gehen die Hände automatisch empor, weil es sagt etwas von Sieg, so Hingabe, Anbetung. Sieg. Es zeigt eigentlich das, was in uns sich bewegt. Es sagt, es geht uns gut, wir fühlen uns nah bei Gott, wir sind gesund, wir haben Erfolg in der Arbeitswelt, wir sind glücklich verheiratet und also all diese positive, diese gute Sache zeigen, wir heben die Hände empor. Auch wenn wir es vielleicht nicht buchstäblich tun, aber im Geiste ist das diese Haltung. Aber es gibt manche Leute, die gehen so durch das Leben, die gehen mit erhobenen Händen durch das Leben, weil einfach sie auf einem guten Platz sind in ihr Leben. Und Christen sollen so durch das Leben gehen. Sie sollen eine Haltung haben, weil sie wissen, meine Sünden sind mir vergeben. Ich bin ein Kind Gottes. Gott, auf mich wartet die Ewigkeit. Und das ist der Weg, wie ich durch das Leben gehen kann. Ich werde in dieses Leben meine Bestimmung erfüllen. Das, was Gott für mich hat, wird stattfinden. Und ich gehe so durch das Leben. Mit erhobenen Händen. Diese Bibelstelle sagt, seid getrost und lässt die Hände nicht sinken. Lässt die Hände nicht sinken. Aber da kommen doch immer wieder Situationen auf unser Leben, dass wir den Mut verlieren. Dass es uns nicht so geht, wie wir es eigentlich haben wollten. Wir sind gerade entlassen worden. Es kriselt in der Ehe. Wir kämpfen mit unserer Gesundheit und so weiter und so fort. Und das sind Situationen, das macht, dass wir vielleicht in so einer Situation waren und dann plötzlich merken wir verlieren den Mut und wir lassen die Hände sinken. Aber die Bibel, die sagt uns immer wieder, dass wir nicht nachlassen sollen, dass wir nicht aufgeben sollen. In Lukas 18, Vers 1 steht zum Beispiel dieses Gleichnis darüber, dass sie alle Zeit beten sollen und nicht nachlassen sollen. Gib nicht auf. In Galater 6, Vers 9 steht, lass uns Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Weitergehen, harren, nicht aufgeben, die Hände nicht sinken lassen. In Hebräer 12, Vers 3, da steht, dass wir sollen gedenken, was Jesus erduldet hat, dass wir einfach es uns durch den Kopf gehen, was er mitgemacht, wo er durchgegangen ist. Und dann steht da, damit wir nicht matt werden und den Mut nicht sinken lassen. Es gibt in der Bibel gibt es die Geschichte von Elia. Elia war ein Prophet und Elia hat Gott auf großartige Art und Weise gebraucht. Elia war derjenige, der das ganze Volk Israel, das damals Götzen angebeten hat. Und es gab, ich glaube, 800 Baalpriester, die das Volk verführt haben und quasi in falsche Götzen nachgelaufen sind. Und dann steht Elia auf und er stellt sich gegen diesen Götzendienst. Und Gott sagt ihm, dass er als Prophet auftreten soll und diese ganze Priester von Baal, dass er sie herausfordern soll und dass er zeigen soll, wer der wahre Gott ist. Und wenn man Elia sein Leben liest oder die Taten, die er getan hat, dann würde man sagen, wow, das ist wirklich so ein Glaubensheld. Schnurstrack geradeaus, er macht das, was Gott ihm gesagt hat, er ruft all diese Priester und dann sagt er, okay, wir gehen eine Wette an, eine Challenge gehen wir an. Ihr ruft zu eurer Gott oder zu eurer Götzen und die Wette ist, wer mit Feuer antwortet, der hat gewonnen. Genau, und dann fangen die Baalpriester fangen dann an und die machen ein Altar. Und die fangen an, ihre Götze anzurufen. Und sie schlagen sich mit Peitschen. Und sie geraten in Trance. Und sie tun dieses und jenes nur und rufen zu ihren Götzen, dass sie antworten. Aber nichts passiert. Und dann fängt der Elias an, sich lustig über sie zu machen. Er sagt, vielleicht ruft ihr nicht laut genug. Ruft vielleicht ein bisschen lauter. Vielleicht ist er irgendwo beschäftigt. Und dann rufen die laut und die rufen laut und die tun noch mehr und nichts passiert. Und er sagt, ja, vielleicht ist er aufs Klo. Ruft noch ein bisschen lauter. Und dann gehen sie weiter, nichts passiert. Und jetzt ist es Elias Turn. Jetzt ist er dran. Und dann lässt er Wasser holen. Es war eine trockene Zeit, es hat 3 Jahre nicht geregnet. So, Wasser war sehr rar. Aber das wenige Wasser, was da ist, holt er und dann lässt er quasi viele Eimer auf dieses Altar kippen. Es ist nass, nass, nass. Und dann ruft er zu Gott. Und Gott antwortet mit Feuer. Was für ein Moment muss das gewesen sein? Aber er hatte das Volk gepredigt und hat das Volk gerufen, folge Gott mit deinem ganzen Herzen. Hör auf mit dieses Wischiwaschi-Ding, so ein bisschen Gott und ein bisschen Wert und ein bisschen Götzen und ein bisschen... Hör auf damit. Folge Gott von ganzem Herzen. Und das Volk hat nicht zugehört, bis diesem Moment. Als Gott antwortet mit Feuer, fährt das ganze Volk auf ihr Angesicht und sagt, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Und sie folgen Gott seitdem wirklich nach. Dann geht er hin und es hat 3 Jahre nicht geregnet. Und dann sagt er, jetzt wird es regnen. Jetzt hat das Volk sich umgekehrt und er sagt, die Atmosphäre ändert sich. Sie haben geistlich etwas getan und jetzt wird im Natürlichen das Gleiche passieren. Und dann geht er hin und er sagt, es wird regnen. Und dann geht er hin und er fängt an zu beten. Er und sein Knecht. 3 Jahre hat es nicht geregnet. Es gab eine Riesendürre. Und dann betet er einmal. Und die Bibel sagt, die Art und Weise, wie er war wie eine Frau, die in Wehen lag. So hat er sich hingekniet und hat er gebetet. Es war so eine Geburtshaltung. Etwas musste geboren werden. Etwas Neues musste kommen. Eine Bewegung Gottes musste hervorbrechen. Und da sitzt er und er betet einmal. Und dann schickt er seinen Knecht und sagt, guck mal, ob du schon etwas siehst. Und dann geht er hin, er sagt, blaue Himmel, gar nichts. Pralle Sonne, blaue Himmel. Dann geht er nochmal hin und betet nochmal. Und er tut Vorbitte. Und er betet. Und dann macht er das 3-mal und 4-mal und 5-mal. Und jedes Mal schickt er seinen Knecht, geh mal hin und schau, ob etwas passiert. Geh mal hin und schau, ob etwas passiert. Und jedes Mal ist es gar nichts. Blauer Himmel, pralle Sonne, genau wie es immer war. Und dann macht er 6. Mal. Stellt euch vor, dass Elia dann aufgegeben hätte. Er hat es schon 6-mal probiert, er hat schon 6-mal Vorbitte getan und nichts war passiert. Und dann konnte er gesagt haben, es hat wahrscheinlich keinen Zweck. Wir sollen einfach aufhören. Kennt ihr die Predigt von letzte Woche noch von Talita? Talita hat darüber gepredigt, dass der Sohn von Isa, die Söhne Isais, die kamen, wurden vorgestellt. Und da waren 7 Söhne. 7 Söhne kamen. Und einer nach dem anderen. Das war vorletzte Woche, Entschuldigung. So nicht letzte Woche, vorletzte Woche. Und die 7 Söhne, so einer nach dem anderen kam. Und keiner wurde vom Herrn auserwählt. Und es war erst der 8. Sohn. So nachdem 7 vorbei waren. Und alles, was eigentlich sichtbar war, kam die Auserwählung Gottes. Jetzt sehen wir Elia hier und er betet 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und ich stelle mich so vor, dass es immer wieder schwieriger würde. So, wird es wirklich kommen? Wird es wirklich passieren? Hat es noch Zweck, noch einmal zu beten? Sollen wir noch weitermachen? Aber er macht weiter. Und dann beim 7. Mal, wenn er hingeht, wenn der Knecht hingeschickt wird, sagt er, ich sehe etwas, ich habe etwas gesehen. Ich sehe eine Wolke wie die Hand eines Mannes. So eine kleine Wolke wie die Hand eines Mannes. Und als das passiert, dann weiß Elia, jetzt ist es durch. Und dann sagt er, geh hin und sag das Volk, ein Sturmflut wird jetzt kommen. Denn wir sind durchgebrochen, der Gott der Durchbruch ist durchgebrochen und jetzt wird es kommen. Wow, das Leben von Elia ist einfach ein Leben mit geöffneten, mit erhobenen Händen, oder? Weißt du, er betet und Feuer kommt vom Himmel, er betet und Regen kommt, er geht durch, er macht weiter und man würde denken, wow, das ist, so ein Leben will ich haben. So ein Leben will ich, das soll mein Leben sein. Ein Leben, wo wirklich ich so in Gott bin, wo ich so mit Gott gehe, wo meine Gebete erhört werden, wo meine Hände immer emporgehoben sind. Und dann kommt Folgendes. Isabel, eine Königin damals, droht Elia. Und diese Drohung macht ihn fertig. Sie sagt, das, was du mit meinen 800 Propheten getan hast, weil nachdem quasi diese Sache vorbei war, haben sie alle 800 Baalpriester getötet. Und dann steht Isabel auf und sagt, das, was du mit meinen 800 Propheten getan hast, das werde ich auch mit dir tun. Und man würde denken, ein Mann Gottes, der so etwas erreicht hat, würde von so einer Drohung doch nicht irgendwie beeinflusst werden. Und wir sagen, pff. Aber es trifft ihn. Und Angst kommt in seinem Herzen. Und er verliert den Mut. Bis hin, dass er in eine Depression gerät und dass er eigentlich sagt, ich will lieber sterben. Weißt du, was passiert, als diese Situation passiert? Er zieht sich zurück. Er hat das Gefühl, ich bin alleine übrig geblieben und er will sterben. Es gibt immer Situationen, die uns dann treffen, mitten im Leben und dann bam. Und die Frage ist, was tun wir? Aber meine Botschaft heute ist, seid getrost und lässt die Hände nicht sinken. Denn euer Werk hat seinen Lohn. Lässt die Hände nicht sinken. Es gibt Gründe, warum wir unsere Hände sinken lassen. Ich habe hier zwei aufgelistet. Das eine ist ausgepowert und ausgebrannt. Ausgepowert und ausgebrannt. Ich denke, das war der Grund, warum Elia da so tief gefallen ist. Er war so hoch, er war so mit Gott und dann trotzdem kann er so tief fallen. Trotzdem verliert er alle Hoffnung und alle Hoffnung in sich. Und dann kommt Folgendes. In 1. Könige 19, Vers 5 bis 9 lesen wir Folgendes. Als er quasi hier am Boden liegt, dann schickt Gott einen Engel zu ihm und dann steht da und sehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und er sah sich um und sehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss. Denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Was passiert hier? Der Elia ist am Boden. Seine Hände sind nach unten. Er will sterben. Und dann schickt Gott einen Engel. Und was tut der Engel als Erster? Der Engel geht hin und sagt, was machst du denn? Komm! Ach, was soll das? Nein, das macht er nicht. Das Erste, was der Engel tut, ist, er geht hin und er berührt ihn. Er berührt ihn. Weißt du, wenn wir uns an einem Punkt befinden, dass unsere Hände nach unten sind im Leben, brauchen wir in erster Linie eine Berührung Gottes. Und in zweiter Linie brauchen wir eine Berührung von unseren Mitmenschen. Einfach eine Berührung. Der Engel geht hin und berührt ihn. Das zweite, was er sagt, ist, steh auf und iss. Also viele Menschen, die ausgebrannt sind, die ausgepowert sind, die so viel gearbeitet haben und sich so an, dass alle Energie weg ist und all das, die brauchen nicht Vorwürfe oder dies musst du noch machen, und weil das wird sie noch weiter nach unten bringen. was sie brauchen, ist eine Berührung und Ernährung. Einfach essen. Einfach Schlaf. Wir sehen, dass der Engel geht hin, sagt, steh auf und isst. Und dann gehst du hin und dann schläfst du. Und das ist, was er getan hatte. Sein Körper hat einfach diese Ruhe gebraucht. Manchmal sind wir so angespannt und lassen die Hände sinken, weil wir einfach nicht die, weil wir was, das, was wir tun, nicht aus der Ruhe heraus tun. Und wir sollen aus der Ruhe heraus sollen wir leben. Und dann sehen wir, dass es nicht nur einmal passiert, aber zweimal. Dann, so, da geht er hin und dann, als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich zum Schlafen. Und dann kommt der Engel zum zweiten Mal, rührte ihm wieder an, wieder Berührung und sagt nochmal, steh auf und isst. Nimm dir Zeit, wenn du in einem Punkt in deinem Leben bist, wo es dir nicht gut geht in deiner Seele. Wenn es dir nicht gut geht in deiner Seele, nimm dir Zeit und lass dich von Gott berühren. Und für uns als Mitmenschen, wenn wir merken, dass jemand in einem Punkt in seinem Leben ist, wo es ihm schlecht geht, wo es ihr schlecht geht, sind wir die Mitmenschen, die berühren? Sind wir da, um eine Umarmung zu geben? Sind wir einfach da, um manchmal einfach da zu sein? Und manchmal ist nur da sein und berühren ist schon eine Therapie für die Seele. Gott tut etwas im Leben von den anderen. Das Zweite, was wir hier sehen, ist Nachlässigkeit. Und Nachlässigkeit ist eigentlich, wir sind so erfolgreich, wir haben das schon getan, wir wissen schon, wie es geht. Ne? So, Elia hatte den Erfolg halt in seinem Leben. Er wusste, ich bete und Gott antwortet. Ich rufe und es passiert. Es hat 3 Jahre nicht geregnet und ein Gebet und es ist, wie heißt das, gebongt. Und so, und dann können solche Sachen passieren, dass wir das Gefühl haben, ah ja, es geht schon wie von selbst und ich werde nachlässig. Ich bin nicht mehr so aufmerksam, wie es am Anfang war. Und ich verliere die Aufmerksamkeit, die geistliche Aufmerksamkeit. Und das kann wirklich zu einem Gefahr werden. Und dass ich ohne dass ich das merke, lasse ich die Hände sinken. Weil ich denke, ich schaffe es alleine. Ich schaffe es in eigener Kraft. König David ging durch so eine Zeit, wisst ihr? In 2. Samuel 11, Vers 1, da steht, im folgenden Jahr, Frühjahr, um die Zeit, wenn die Könige in den Krieg ziehen, oder in den Krieg zu ziehen pflegen, steht in einer anderen Übersetzung, blieb David in Jerusalem. In der Zeit, als die Könige in den Krieg ziehen, musste David eigentlich in den Krieg gezogen sein. In die Zeit, dass er das tun musste, hat er es nicht getan. Er hat einfach gedacht, ach, ich gönne mir mal eine Pause. Ich gönne mir mal eine Auszeit. Und diese Aufmerksamkeit, diese geistliche Aufmerksamkeit war nicht mehr da. Und vielleicht ohne, dass er das richtig gemerkt hatte, fing etwas in seinem Herzen an, das nicht in Ordnung war. Denn was passiert? Er bleibt zu Hause und dann geht er spazieren aufs Dach und dann guckt er so und dann sieht er Bethsaba oder Bethsheba. Eine Frau eines anderen, die gerade am Baden ist. Und dann kommt Lust in seinem Herzen und er sagt, ich will sie haben. Ich bin bloß König, ich kann das machen. Und dann nimmt er sie als Frau. Und die Geschichte geht noch viel weiter. Später schickt er ihr Ehemann als sie schwanger geworden ist, holt er ihn aus dem Krieg und möchte, dass sie quasi miteinander schlafen, damit diese Sünde, weil es war sein Kind, wie es das nicht entdeckt wird. Und als das nicht hilft, dann schickt er ihn in den Krieg ganz nach vorne, damit er stirbt. Und das Ganze fing an, als er eigentlich an einem Ort sein musste und er hatte entschieden, nicht das zu machen. In die Zeit, dass die Könige in den Krieg ziehen, blieb David zu Hause. Wie geht es uns? Gibt es Situationen in unserem Leben, die Gott anspricht und du weißt, dass er das anspricht, aber wir gehen es nicht an. Wir lassen es schleifen. Nachlässigkeit. Ach ja, so schlimm wird es wohl nicht sein. Und ich merke noch immer den Segen Gottes auf mein Leben. Kennt ihr die Geschichte von Simson? Simson hatte immer wieder hat er Gebote Gottes übertreten. Immer wieder hat er es getan. Aber der Kraft Gottes war noch auf sein Leben. So er hatte das Gefühl, ist doch egal. Ich kann es einfach weitermachen. Ich kann spielen mit der Sünde und dann mache ich noch ein bisschen hier und noch ein bisschen da. Und ich gehe einfach weiter, bis er an einen Punkt kam, dass er zu weit gegangen war. Nachlässigkeit. Und bevor er merkte, er war in einer Zeit, dass seine Hände quasi emporgehoben waren geistlich. Und plötzlich merkt er, so eine Niederlage kommt in sein Leben. Und die Hände, die gehen nach unten. Es gibt noch ein Beispiel, das ich erwähnen möchte. Und das ist der Beispiel in 2. Mose 17, Vers 8 bis 16. Es ist die Geschichte von das Volk Israel, als es gegen Amalek kämpft. Und wir lesen das zusammen, 2. Mose 17, 8 bis 16. Bei Rividim geschah es auch, dass die Amalekiter anrückten, um gegen die Israeliten zu kämpfen. Und Mose sagte zu Josua, biete die kampffähigen Männer auf. Morgen sollt ihr gegen die Amalekiter kämpfen. Ich selbst werde oben auf dem Hügel stehen und den Stock in der Hand halten, durch den bisher Gott so große Wunder getan hat. Josua tat, was ihm Mose befohlen hatte. Er rückte zum Kampf gegen die Amalekiter aus, während Mose, Aaron und Hur auf den höchsten Punkt des Hügels stiegen. Solange Mose die Hand mit dem Stock emporhob, quasi seine Hände emporgehoben waren die Männer Israels überlegen. Ließ er sie aber sinken, so waren die Amalekiter überlegen. Als Mose die Hände immer schwerer wurden, brachten Aaron und Hur einen Stein herbei, auf dem Mose sitzen konnte. Sie selbst standen rechts und links von ihm und stützten seine Hände, bis die Sonne unterging. So konnte Josua das Heer der Amalekiter völlig vernichten. Darauf sagte der Herr zu Mose, ich werde die Amalekiter so vollständig von der Erde ausrotten, dass niemand mehr an sie denken wird. Schreib das auf, damit es niemals in Vergessenheit gerät und präge es Josua ein. Mose baute einen Altar und nannte ihn, unser Feldzeichen ist der Herr. Unser Feldzeichen ist der Herr bedeutet, unsere Flagge oder unsere Banner oder unser Sieg ist der Herr. Und das ist ein Name von unserem Gott. Hier sehen wir Folgendes. In Leben brauchen wir noch zwei weitere Sachen. Und das ist, wir brauchen Gebet und wir brauchen einander. Wir brauchen Gebet und wir brauchen einander. Alleine werden wir es nicht schaffen, ein ganzes Leben die Hände hochzuhalten. Und so brauchen wir Gebet, die uns unterstützt, damit wir quasi siegreich durch das Leben gehen können. Ich brauche Gebet. Ich hoffe, dass ihr auch für mich betet. Denn wir sehen hier, dass Mose, was hier als Leitung, wie es dargestellt wird, er konnte das nicht alleine. Er hatte Aaron und Hur, hat er gebraucht, die ihm die Hände emporgehoben haben. Teamwork. Gemeinsam werden wir es schaffen. Deswegen brauchen wir Gemeinde. Also Gemeinde ist der Ort, wo wir mit unseren Schwächen, mit unseren Fehlern, mit unseren Unzulänglichkeiten kommen und trotzdem stark sind. Warum? Jesus seine Arbeit. Jesus hat es getan. Durch Jesus können wir überhaupt die Hände heben. Durch Jesus können wir überhaupt in Sieg und in Überwindung stehen. Aber dann kommen diese Zeiten, dass die Hände schwer werden. Dass Situationen passieren, sei es Alltagstrott, sei es Nachlässigkeit, sei es, dass wir ausgepowert sind, sei es, dass irgendetwas in unserem Leben passiert und dann brauchen wir einander. Solange Mose seine Hände gehoben waren, gab es Sieg im Tal. Das ist ein Zeichen von priesterliches Gebet. Während Mose quasi am Beten war für die Kämpfer im Felde, hatten die den Sieg. Aber sobald die Hände nach unten gingen, schwer wurden und er sie die Hände sinken ließ, gab es keinen Sieg. Und das können wir nicht zulassen. Das dürfen wir nicht zulassen. Wenn du ein Teil der Oase bist und du sagst, hey, ich sehe, wie mein Bruder am Kämpfen ist. Ich sehe, wie meine Schwester ihre Hände schwerer werden. Eile dich hin und hebe die Hände. Elias, kannst du kurz kommen? Kannst du kurz so stehen mit deinen Händen? So, du darfst dort hingucken und die Hände hoch. Genau, und lass ihn jetzt 2 Stunden so stehen. Gut? Nein, wenn wir ihn 2 Stunden so stehen lassen, dann wird es irgendwann schwer werden. Und deswegen brauchen wir einen Mohammed. Mohammed, kannst du kommen? Und deswegen brauchen wir einen Ulrike. Kannst du kommen? Und deswegen brauchen wir einen Conny. Kannst du kommen? Und deswegen brauchen wir einen Max. Kannst du kommen? Und deswegen brauchen wir... Wer möchte noch kommen? Ich brauche noch 2 Leute. Weißt du? Und ich stehe neben ihm, aber ich helfe ihm noch nicht wirklich. Aber dieses Bild, prägt euch dieses Bild ein. Das ist Gemeinde. Das ist Gemeinde im Sieg. Wir stehen nicht alleine, sondern wir stehen nebeneinander und wir unterstützen einander. Sei es durch Gebet, sei es durch eine Berührung, sei es durch eine Umarmung. Und dann kann das, was Gott mit uns vorhat, wirklich passieren. Denn solange das hier passiert, gibt es Sieg im Felde. Gibt es den Sieg, den Jesus errungen hat. Und dieser Sieg muss nicht noch gemacht werden. Es ist vollbracht. Jesus hat es bezahlt. Aber oft erleben wir es nicht. Aber solange wir in dieser Haltung sind und füreinander und miteinander da sind, dann gibt es Sieg im Lande. Wir brauchen einander. Das Letzte, vielen Dank, ihr könnt jetzt Platz nehmen. Aber es ist kein großartiges Bild, präg es euch ein. Aber wenn das Ganze ist gebaut auf diese letzte Bibelstelle, und das ist, Mose baute dort einen Altar und er nannte ihn Yahweh Nissi. Jehova Nissi. Und das ist Gottes Name. Das ist sein Wesen. Der Herr hat einen seiner Namen ist, ich bin ein Feldzeichen. Ich bin der Sieg. Ich hab's schon getan. In Christus ist es vollbracht. Weil so, als Jesus da am Kreuze hing und seine Hände empor, wie heißt das, gestreckt hat und er so starb, bewegte er den Sieg für uns. Er bewirkte den Sieg für dich und für mich. Und deswegen ist es möglich. Yahweh Nissi, der Herr, unser Feldzeichen. Er ist derjenige, der es für uns getan hat. Wenn du heute Morgen hier bist und du hast noch nie Jesus Christus diese Gelegenheit gegeben, um in dein Leben zu wirken. Wenn du noch nie wirklich bewusst Jesus fragen, gibt es Menschen hier, die sagen, ich habe noch nie mein Leben wirklich in Gottes Hände gelegt. Ich hab diese Entscheidung, wo ich gesagt habe, Jesus, komm in mein Leben und ich möchte, dass du mein Herr und mein Erretter bist, erleben. Dann heb kurz deine Hände. Wenn du da bist, heb kurz deine Hände. Sind noch mehr Leute da, die diese Entscheidung treffen wollen? Wir wollen dann gern mit euch beten, wenn ihr diese Entscheidung noch nicht getroffen habt. Wenn ihr die Entscheidung getroffen habt, dann werden wir gleich ein zweites Gebet beten. Aber lasst uns jetzt für die, die diese Entscheidung treffen wollen, lasst uns zusammen beten. Sollen wir zusammen aufstehen? Und wir beten und sagen, Vater Gott im Himmel, ich komme vor dein Thron der Gnade und ich bitte dich um Vergebung für meine Schuld. Vergib mir meine Sünden. Ich wende mich jetzt von allem ab, von dem ich weiß, dass es falsch ist und Sünde ist. Und ich möchte, dass du in mein Herz hineinkommst. Vergib mir, ich möchte dein Sohn, deine Tochter heißen. Ich nehme dich jetzt auf als mein Herr und mein Erlöser. Komm und erfülle mich mit deinem Geist. Ich möchte für immer zu dir gehören. In Jesu Namen. Amen. Die Bibel sagt, dass wenn wir dieses Gebet vom Herzen beten, dann werden wir Kinder Gottes, dann gibt er uns das Recht, seine Kinder zu sein. Wenn du dieses Gebet zum ersten Mal gebetet hast, dann sage ich einfach, wir kommen zu Hause, wir kommen daheim, wir kommen in der Familie Gottes. Und wenn du hier bist und diese Botschaft hat dich angesprochen und du hast vielleicht das Gefühl, ich bin ein Lone Ranger. Ich bin einer, der immer alleine unterwegs ist und ich habe so ein bisschen diese Haltung. Ich brauche keine Gemeinde, ich brauche keine Geschwister. Ich kann es auch alleine schaffen. Und wenn du jetzt gemerkt hast, nein, ich schaffe es nicht. Wir brauchen einander. Ich brauche auch Menschen, die mit mir beten, die mir die Hände festhalten. Dann lass uns zusammen beten, neue Entscheidung treffen. Die Hände gehoben, sei getrost und lasse die Hände nicht sinken. Herr Jesus, wir kommen vor dein Thron der Gnade. O Herr, und wir wollen wirklich diese Haltung im Leben annehmen. O Herr, wo wir den Sieg, dein Sieg immer in unser Leben spüren. Herr, und wo wir weitermachen können, Herr, mit dir. Ich bitte in Jesu Namen, hilf uns als Oase, hilf uns als Gemeinde, hilf uns persönlich, um wirklich weiterzugehen mit dir. Herr, und ich danke dir für den Leben im Sieg, das du für uns bereit hältst, Herr, in Jesu Namen. Dafür danken wir dir. Amen.